18.10.23:01 Uhr. Wir haben Malzbier, wir haben Mikrofone.
Und Zeit.
Niemand wird uns stoppen. Sehe ich das richtig?
Ja. Nicht mal die rote Ampel, die uns fast gestoppt hätte.
Ja. Stimmt. War heute wieder soweit, ne? Es ist wieder und wieder eine rote Ampel. Das hatten wir jetzt wie häufig?
Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass wir einmal dadurch ja wirklich fast einen internationalen Bus verpasst hätten.
Ja.
Aber ja, dass man durch rote Ampeln eine Straßenbahn verpasst, passiert ja schon häufiger. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches.
Eine Straßenbahn, die nur alle 20 Minuten fährt.
Ja.
Von einem Stadion weg.
Ja.
Und die einzige Straßenbahn, wo noch relativ
das
safe
war, ja, das
dass
Hauptproblem.
Sie
ja.
ziemlich leer abfährt.
Ja, aber wir haben dann die Lösung gefunden, einfach eine Station vorzugehen.
Ja. Ja, nichtsdestotrotz, ich konnte schon...
Ja, du warst angepisst.
Ich war richtig angepisst, ja. Ja, weil ich von den... Also es ist halt super, super anstrengend, irgendwie so... So direkt dort aus Hamburg raus, noch in den Zug rüber, mit dem Rucksack, mit den ganzen Klamotten. Da war der gestrige Tag schon richtig hammerhart. Und der heutige hat mir zu dem Zeitpunkt so ein bisschen kurzzeitig den Rest gegeben. Und ich spüre halt die Doppelimpfung doch mehr, als ich sie sonst immer zuvor gespürt habe. Sonst habe ich es eigentlich gar nicht gespürt, muss ich sagen.
Ja,
oder eigentlich gar nichts gemerkt oder so ein bisschen was rund um die Einstichstelle oder so vielleicht. Aber diesmal muss ich schon sagen...
Es zieht richtig im Rücken und Nacken und so, ist
ja,
ungewöhnlich,
auch,
aber ja.
Wie so ein richtig heftigen Muskel.
Ja,
so.
Wie das war, oh mein Gott, es fühlt sich an wie, nachdem ich Frisbee spielen war in der Uni.
Warum? Da hattest du auch so Muskelkater.
Ja, ich habe doch diese ESC-Wette verloren und dann musste ich Frisbee spielen und ich war plötzlich, eigentlich hieß es Anfängerkurs, aber plötzlich waren die alle so zwei Köpfe größer als ich und haben das seit Jahren gespielt irgendwie und dann war ich da ja mittendrin und danach hatte ich ja auch so Muskelkater, wirklich 3 Tage lang. So fühlt sich das jetzt gerade, also es ist tatsächlich genau dasselbe Gefühl.
Okay. Was ist denn, aber bei Frisbee... Wie kann ich mir das denn vorstellen? Im Wettkampf meine ich jetzt.
Frisbee, Ultimate Frisbee ist ja eine Sportart,
ja.
Die so, ich weiß nicht, ich glaube, vom Prinzip her ist es halt so ein bisschen Ähnlichkeiten wie Baseball. Du musst die Scheibe in einer bestimmten Zone halt fangen.
Mhm.
Und das ist halt sehr, sehr, sehr viel Gerenne, weil jede Person eine Gegnerperson hat, die sie decken muss. Und der muss man hinterherrennen und muss sie umzingeln und dann zählen. Und dann muss die andere Person in dem Zeitraum dann werfen. Und dann muss man halt der Scheibe häufig hinterherrennen, um zu versuchen, sie in der gegnerischen Zone zu fangen. Und ich habe halt sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was ich überhaupt machen muss. Also auch ein paar Spiele gebraucht, um zu verstehen, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Und selbst dann war es halt immer noch sehr viel Gerenne. Und es war auch so das erste Mal seit, ich weiß nicht seit wann. Ich würde sagen, seit dem Sportunterricht, aber ich habe den Sportunterricht ja 2 Jahre nicht mitgemacht wegen Corona. Also seit vielen Jahren, dass ich abgesehen von Laufen, Sport gemacht habe, weil ich eben diese Wette verloren habe. Und ja, so ein bisschen so wie der Muskelkater fühlt sich jetzt der Impfmuskelkater an.
Okay. Ja. Aber da musst du durch jetzt, ne?
Mhm.
Das lässt sich nicht ändern. Ja, du warst heute in Uerdingen in der Grotenburg.
Ja.
Ja.
Aber vorher waren wir noch bei SGS Essen.
Genau.
Haben wir auch noch nicht von erzählt.
Genau. Magst du vielleicht mal von den beiden Ausflügen so ein bisschen erzählen?
Ja. Also in der letzten Folge sind wir dabei stehen geblieben, dass wir nach Essen gefahren sind, um uns eben hier unsere Impfung abzuholen. Und vorher waren wir noch zum Fußball in Essen, in der Hafenstraße, bei SGS Essen, Bundesliga. Und das Stadion kannten wir schon, weil dort mal eine Tagung war. Inklusion im Fußball, praktisch von den Behinderten, Beauftragten der verschiedenen Vereine. Da wurde unser Film damals gezeigt und da haben wir hatten wir praktisch eine Fragerunde. Dadurch kannten wir das Stadion schon, aber wir hatten natürlich noch nie Fußball drin gesehen. Und ja, gestern dann bei SGS Essen, wir hatten uns hier getroffen, in Essen und sind dann zum Stadion gefahren. Es ist sehr, sehr, sehr weit außerhalb. Also man kommt richtig, richtig schlecht hin eigentlich. Da haben wir uns auch ein bisschen verkalkuliert fast. Weil es wirklich, also man muss mehrmals umsteigen und dann auch noch ein gutes Stück laufen. Aber ja, wir waren dann dort und haben uns das Spiel angesehen gegen Hoffenheim. Und es war sehr schnell schon klar, dass trotz des sehr coolen Stadions es kein Lieblingsverein werden kann, weil wir, also erstmal hat die SGS Essen ein Maskottchen, auch ein ganz schön komisches, also ist in den Vereinsfarben immerhin, es ist, hat dieses Violett, aber es hat auch so komplett violette Haut und violette Haare und ich weiß noch nicht, was es ist, ob das so ein Alien sein soll oder so. Nicht, also irgendwie ist es also anthropomorph, aber es ist nicht eindeutig, was es eigentlich sein soll. Und auch, sie haben einen Spielerinnenkreis gemacht, einen sehr komischen auch, muss ich sagen, der ist während des Kreises sind sie so auseinandergegangen, sodass dieser Kreis immer größer geworden ist und so expandiert ist. Das war auch ein, so also ein Spielerinnenkreis habe ich noch nie gesehen. Ja, durch diese beiden Kriterien war recht schnell klar, kein Lieblingsverein. Aber nichtsdestotrotz hat es mir sehr gut gefallen. Es war eigentlich ein sehr cooles Spiel. Es war das Stadion an der Hafenstraße, was schon auch ein imposantes Stadion ist. Und es gab veganes Catering. Es war so vom, also es war dadurch, dass es halt ein sehr, sehr großes Stadion ist, das ja natürlich nicht komplett gefüllt war, war es auch relativ entspannt so. Also es war eigentlich, gab nie Probleme mit Gedränge oder extremer Lautstärke oder so. Dadurch war es halt ein sehr entspannter Stadionbesuch. Ich konnte sogar die Maske absetzen für den Großteil der Zeit. Das war schön. Es gab veganes Catering, hatte ich ja schon erzählt. Also viele Dinge waren erfüllt, aber ja, nichtsdestotrotz kein Lieblingsverein.
Du warst in der Halbzeit ja auch oben, um dir einen Schal abzuholen.
Ja.
Oben quasi in so einem Bereich, wo nochmal wie so ein Merch-Stand aufgebaut ist.
Ja, da hatten wir die Veranstaltung damals.
Genau, da wo wir auch damals die Veranstaltung hatten. Das ist, wird für Events halt unterschiedlichste Art genutzt. Und da ist in der Halbzeit der eine Bereich links, ist glaube ich so wie so eine Art VIP-Bereich,
ja,
wo es dann auch so ein bisschen separates Catering nochmal gibt. Und auf der rechten Seite ist halt ein Merch-Stand und so verschiedene Ausstellungen.
Ja.
Ja. Und da konnte man schon sehen, also wenn man mich jetzt gefragt hätte, seit wann gibt es die SGS Essen, hätte ich nicht getippt, dass es Anfang der 70er Jahre war.
Ich weiß nicht, also ich wusste, dass es so schon so ein Bundesliga-Traditionsverein ist, so ein bisschen. Dass sie auch sehr lange, also immer wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, die Tabelle oder so gesehen habe, vor ein paar Jahren, dann waren sie immer sehr weit oben dabei eigentlich. Und neben Turbine Potsdam, die ja jetzt auch abgestiegen sind in die zweite wieder, so die letzten beiden und jetzt der letzte Bundesliga-Verein, der ja vorrangig Frauenfußball macht. Die anderen Bundesliga-Vereine sind ja praktisch die Frauenfußballabteilung der großen Vereine, die auch den Herrenfußball dominieren. Dadurch kannte ich SGS Essen definitiv schon, aber 70er, das ist natürlich trotzdem schon, hätte ich wahrscheinlich auch nicht erwartet.
Ja, ansonsten hast du eigentlich alles gesagt, zum dass das, ich meine, dass das stimmungstechnisch ist. Es war halt irgendwie cool, weil es gab einen einzelnen Sänger irgendwie.
Ja.
So, ne? Ja, also der, er war quasi der, sein eigener Capo irgendwie so ein bisschen, also ganz, ganz sein eigener Vorsänger.
Das war echt cool. Und auch getrommelt sogar.
Ja, ja, ja.
Und wir wurden erkannt.
Ja, stimmt.
Auch sogar von einer Person mit SGS Essen Umhängeschild irgendwie. Also,
ja, ja.
Aber sie hat dort.
Ich glaube, die saß auch vorher am Kassenhäuschen.
Ja, stimmt.
Glaube ich. Weil sie war nämlich, sie hat mich verwirrt. Wahrscheinlich war sie aber auch selbst verwirrt. Ja, und deswegen war das ja mit den Ticketpreisen, als sie dann, weil ich habe gedacht, sie frage, sie will dich sehen wegen der, ob du noch ein ja. Kind sein könntest. Ich habe den Studentenrabatt, den habe ich nicht wahrgenommen,
ah,
den habe ich nicht gesehen. Ja. Und dadurch war die Verwirrung kurzzeitig.
Ja. Und wir hatten ja auch unsere Fahnen dabei, dadurch ist man ja immer ein bisschen leichter zu erkennen.
Stimmt. Stimmt. Ja. Ja, und dann sind wir zu später Stunde dort mit dem Nahverkehr vom Spiel quasi direkt zum Impfen.
Ja. Das war schon echt lustig.
Zu unserem, wie du gestern schon sagtest, zum besten Dealer der Stadt.
Ja.
Und hatten dort dann auch die Zeit, noch ein bisschen zu schnacken.
Ja, es war ja noch so, dass wir, weil die Verbindung dort, also wirklich Stadion an der Hafenstraße, nicht leicht zu erreichen. Ich weiß nicht, ob es an Spieltagen von Rot-Weiß-Essen vielleicht einfacher ist.
Ja, ich hatte das heute gesehen, das ist anders.
Aber dadurch, dass halt die Verbindungen nicht so gut waren und wir natürlich auch nicht zu spät beim Impfen aufschlagen wollten, sind wir ja noch sind wir schon mal rausgegangen und haben praktisch den Schlusspfiff dann von so einem Gitter außerhalb des Stadions beobachtet und sind dann direkt losgerannt. Und da war ja noch, du hast ja noch mit so einem Typen gesprochen, der irgendwie ganz schockiert war, dass wir überhaupt versuchen, mit ÖPNV anzureisen.
Ja. Entschuldigen Sie, ich hatte noch irgendeine Haltestelle gefragt. Ja. Können Sie uns sagen, wo die Haltestelle Presswerk ist? Nee, was soll da sein? Das ist eine Haltestelle, ich will da mit der Bahn fahren. Mit der Bahn? Völlig entsetzt, ja. Was ist das denn für einer?
Das ist schon echt auffällig in Essen, dass es ist echt so eine autozentrierte Stadt. Das ist unglaublich. So eine wirklich Kfz-Wüste, auch mitten in der Innenstadt. Ich glaube, da verliert man manchmal den Blick dafür, weil es irgendwie doch so normal ist. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was für ein wie viel Platz das eigentlich ist und was für eine Lautstärke, dann, wenn man es einmal sieht, dann kann man es nicht mehr ungesehen machen. Dann fällt es einem überall auf, wie Quatsch das eigentlich ist, die Städte so zu bauen. Aber ja.
Gut, das war zu dem Zeitpunkt sicherlich anders, als es in die Entwicklung ging. Und da hat man.
Ja.
Konnte man ja auch gar nicht so weit im Voraus denken. Aber es ist sicherlich gleichermaßen richtig, dass es jetzt schon durchaus ein paar Regierungen gab, die diesen Trend hätten erkennen können. Aber das ist ja dieses grundsätzliche Problem, dass das, wo man immer denkt, so, damit 4 Jahre komme ich damit noch durch.
Ja.
Also bei Klimakrise bin ich gespannt. Das ist so wie dieses, wie heißt denn dieses Spiel hier, wo du so immer so diesen, bei dem Krokodil, wo du diesen Zahn runterdrückst, wo du weißt, okay, irgendeiner drückt ja diesen Zahn runter. Es ist also gleich vorbei, aber du denkst halt immer so, noch stehen die Chancen gut.
Ja.
Bist du nur noch eigentlich nur noch, du bist nur noch ein einziger Zahn da ist eigentlich. Und dann gibt es trotzdem Menschen, die da sitzen und sagen, naja, wer weiß. Ne? Ach, es ist schon bitter. Ja. Es ist schon bitter. Ja, dann haben wir heute viel erledigt oder viel erledigen können rund um all die Projekte, die da bezüglich Wochenendrebellen noch anstanden oder anstehen.
Ja, nächste Woche wird eine ereignisreiche Woche.
Ja. Und waren dann nochmal beim Fußball.
Ja.
Ja, wo warst du denn da?
Dann sind wir nach Krefeld, also nach Uerdingen gefahren. Auch ein Grotenburg, ein Stadion, das schon lange auf der Liste so steht. Und eigentlich hatten wir auch irgendwie überlegt, kriegt man irgendwie einen Doppelspieltag hin heute? Also 2 Spiele jetzt in einem Tag. Es hat dann aber unter anderem auch wegen der ÖPNV-Anbindung, die wir nicht einkalkuliert hatten vorher, gab es zeitlich keine Kombination, die geklappt hätte. Deswegen haben wir uns dann eben entschieden, vormittags zu arbeiten und dann nach Uerdingen zu fahren. Und ja, das haben wir noch gemacht. Wir haben noch die Laptops mitgenommen, also den Rucksack, weil wir gedacht haben, okay, vielleicht im Zug oder doch vor Ort noch ein bisschen Zeit haben, um eben an den Dingen zu arbeiten, die jetzt nächste Woche fertig sein müssen. So. Und ja, dann hatten wir so ein bisschen das Problem. Wir haben vorher auch extra geguckt, dass Krefeld Hauptbahnhof Schließfächer hat. Aber tatsächlich, von den Schließfächern war auch noch so die Hälfte oder so mindestens frei. Aber jedes einzelne war im Arsch. Damit kannst du ja auch nicht rechnen. Dass die Schließfächer alle kaputt sind und dass auch da niemand was macht. So.
Nee, das ist, Ich hatte nochmal auf der Bahnseite geguckt, das war alles auch total korrekt angegeben, weil es sogar angegeben, die Anzahl an Schließfächern ja. groß und die Anzahl an Schließfächern klein. Es fehlt die Kategorie, wie viel davon funktionieren.
Ja, also drei oder so funktionieren.
Weil das war schon sehr, sehr auffällig. Also ich habe, glaube ich, eine Handvoll Schließfächer gesehen, wo zu sehen waren, da läuft noch irgendwie ein Timer und das ist verschlossen und da steckt kein Schlüssel, also ist es wahrscheinlich tatsächlich was drin. Aber der Rest war ja alles Schrott.
Ja.
Boah, was ein Zustand. Das war schon hart.
Ja.
Das war schon hart. Zumal wir ja immer noch den einen fetten Rucksack mit rumschleppen.
Ja, und den wir nicht mit ins Stadion nehmen können, genau. So dachten wir.
Ja.
Und dementsprechend sind wir dann mit der Straßenbahn und dem Rucksack erstmal in Richtung Stadion gefahren, in der Hoffnung, dass sich das irgendwie noch dann dort lösen lässt. Und das hat es dann tatsächlich auch. Wir sind angekommen und sind zu Grotenburg gegangen und haben direkt am Eingang den Ordner gefragt. Und das war dann total unproblematisch. Er meinte, ja, wir können es auch mit reinnehmen, wenn nicht zu essen und zu trinken ist. Aber wir können es auch drin ist, aber wir können es auch in so einem Container abgeben und es nach dem Spiel wieder abholen. Und das haben wir dann gemacht, sodass wir dann doch sehr unproblematisch reingekommen sind. Ich habe noch einen Sticker geschenkt bekommen von einem Uerdingen-Fan, der uns erkannt hat.
Mhm.
Den habe ich jetzt für meine Sticker-Wall. Der wird dort auf jeden Fall draufgeklebt. Und ja, dann hatten wir den Blick auf das Stadion. Es ist von außen, es ist echt so ein richtiger Kasten. Also es sieht schon geil aus, weil es so am Anfang, auf den ersten Blick hat es sowas Brutalistisches und wenn man da näher kommt, dann hat man aber, dann ist das so ein Stadion, das so gebaut ist, die Grotenburg ist irgendwie so gebaut, dass man von den Seiten in das Stadion reingucken kann. Und wenn man dann näher kommt, man hat so den Blick auf diese großen beiden Tribünen und auf diese ganzen alten, vor sich hin rottenden Stehtribünen, die auch gar nicht mehr in Betrieb sind, wo jetzt halt alles sprießt. Und dann noch diese alte Anzeigetafel. Das war schon ein sehr, sehr, sehr cooles Stadion. Und natürlich für Oberliga auch viel zu groß eigentlich. Es hat sich überhaupt nicht wie Oberliga angefühlt. Es hat sich eigentlich eher wie zweite Liga angefühlt. Durch dieses riesige Stadion, auch wenn es natürlich, wenn nur eine Tribüne insgesamt überhaupt geöffnet war. Aber echt also die Grotenburg ist ein sehr, sehr schönes Stadion.
Und man muss berücksichtigen, wir haben uns ein denkbar unglückliches Spiel, glaube ich, ausgesucht. Parallel dazu lief Bayern Dortmund im Free TV. Oder lief es gar nicht im Free TV? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber der eine Typ vor uns, der hat ja auch, als die sich unterhalten haben, sagte der auch, sag mal, haben die heute gar nicht die Zuschauerzahl zugesagt?
Ja.
Die würde mich ja schon mal interessieren. ja, vielleicht wird das manchmal gemacht und manchmal halt auch nicht.
Ja.
Ja, das weiß man nicht
und
so richtig.
Und auch die, also wir hatten unsere Plätze auch eben auf dieser Tribüne praktisch eigentlich einen Block neben den Ultras und auch die waren, also es war halt auch für Oberliga-Verhältnisse eigentlich völlig Wahnsinn. Also die waren so aktiv und laut, dass es echt eine krasse Stimmung war. Und sie hatten auch echt außergewöhnlich kreative Gesänge. Also häufig sind diese Gesänge so ein bisschen austauschbar und gleich. Sodass, es werden halt ein paar Namen ausgetauscht so. Aber die hatten echt mehrere sehr konkrete, auf ihren Verein bezogene Gesänge, in denen es auch darum ging, wie viel Scheiße so passiert ist, aber dass sie eben trotzdem so treu zu diesem Verein stehen, dass sie ganz fest daran glauben, dass es irgendwann wieder Profifußball in Krefeld geben wird, auch wenn sie kein Geld und keinen Strom haben. Also es waren echt coole Gesänge, muss ich sagen.
Ja, ich denke, also man das ist natürlich, muss man natürlich immer so, kann man nie alle so über einen Kamm scheren und vieles ist sicherlich auch da universell einsetzbar. Aber ich würde schon sagen, so ein Uerdingen-Fan braucht auch Leidensfähigkeit auf einem, nochmal auf so einem ganz anderen, auf einem ganz anderen Level, eigentlich in einem ganz anderen Sport.
Wann war Uerdingen so, Bundesliga?
Genau müsste ich jetzt reinschauen, aber Herget und Co. war so in der Mitte bis Ende der 80er natürlich.
Also haben es auch schon viele noch selber so erlebt, die im Block sind heute.
Ja, das denke ich schon. Also wie viele, weiß ich natürlich nicht, aber da sind, waren ganz sicher. Der eine, der direkt vor uns war, der die ganze Zeit da auch am Tanzen war und sich auf diese Barriere dort so drüber hing, hat das ganz sicher erlebt.
Ja.
Auch dieses historische Spiel gegen Dynamo.
Darum ging es ja sogar in dem Lied, wo du das Spiel erwähnt.
Ja, stimmt.
Gegen Dynamo.
Genau, ja. Nee, das war... Das war einfach ein chilliger Stadionbesuch, würde ich sagen, insgesamt.
5-2, krasses Spiel.
Gutes Spiel, viele Tore, schöne Tore. Total angenehm alles irgendwie so.
Was man sagen muss, Einwegbecher, das ist echt ein Ausschlusskriterium, in dem es schon lange nicht mehr gescheitert ist. Die gibt es, sehe ich sehr selten noch. Die gibt es dort noch.
Und aber es gibt auch handgepackte Schnucketüten.
Ja, das ist geil. Aber die waren leider auch nicht vegan.
Nee.
Aber handgepackte Schnurkeltüten sind natürlich schon cool.
Das ist
cool.
Schon,
Und anscheinend das ganze Spiel über keine Seife auf der Toilette.
Ja, das fand ich auch spooky.
Das ist schon ein Problem.
Also direkt vor Spielbeginn schon, gar keine da.
Ja, also ich finde es für mich ist es natürlich ein Problem.
Auch grundsätzlich. Ich meine, die setzen zum Glück noch keine Veranstaltung mit 20, 30, 40, 50.000, aber...
Das habe ich mir halt danach gedacht. Ich dachte am Anfang, dachte ich mir nur so blöd, dass ich mir jetzt keine Hände waschen kann. Und dann war ich so, Moment mal, hier kann sich ja niemand Hände waschen. Das macht es ja noch ein bisschen schlimmer. Ja, das hat mich gewundert. Und ich muss sagen, wo dann eh klar war, okay, Uerdingen kann es nicht werden, dann hätte ich doch den Grotifanten gerne gesehen. Wenn es kein Ausschlusskriterium mehr gewesen wäre.
Ja. Ja, das ist hart.
Ja. Gibt es den gar nicht mehr? Haben die den komplett abgeschafft?
Nee. Ich müsste es nochmal ganz konkret im Detail nachlesen oder du fragst den Grotifanten selber, der ist ja auch auf Blues gehalten.
Was, ist das der Grotifant?
Wie, das
also ist das die Person, die in dem Kostüm gesteckt hat?
Nein, das ist der Grotifant war ja nie ein Kostüm. Also das ist der echte Grotifant.
Wie der echte Grotifant?
Der echte Grotifant halt.
Aber es ist einfach eine Person?
Nein, es gibt den Grotifanten ja wirklich. Also der ist zusätzlich Maskottchen, aber es gibt ja auch den Grotifanten an sich.
Und was ist das?
Ja, ein Grotifant.
Ja, was ist das für eine Spezies?
Ein Grotifant, Jay-Z. Woher soll ich wissen?
Ja, ich dachte, das ist ein Elefanten, den sie Grotifant genannt haben oder so.
Genau, weiß ich. Das müsstest du fragen. Sprich ihn einfach mal auf Blue Sky an.
Ja. Ah. Ich habe nur gehört, dass das dieses Maskottchen war, das ab und zu sich selbst mal in die Schlägereien eingemischt hat.
Ja,
das, ja. Das ist schon cool. Ja, das stimmt. Also, ich bin kein Maskottchen-Fan, aber das hat
glaube ich, vom... Der war dann auch später bei Fortuna, glaube ich. Wurde auch schon mal umgeboxt, glaube ich. Ja, wenn ich da recht entsinne. Also da war einiges an. Da war der Grotifant immer mittendrin dabei.
Das ist ja dann schon ein Sonderfall, so ein bisschen, wenn das Maskottchen eigentlich die Skurrilität, ist.
Ja,
ja.
Ja, wobei skurril sind die ja auch alle wieder. War ja auch bei dieser Online-Japan-Konferenz.
Ja, die waren, japanische Maskottchen sind ja nochmal eine andere Liga.
Ja.
Die haben ja alle richtig Bezug zu der jeweiligen Stadt irgendwie.
Ja, irre.
Aber ganz ehrlich, lieber ein Maskottchen, das sich mal in Schlägereien einmischt, als ein Maskottchen, das Menschen hinterher rennt und sie umarmen will. So.
Ja. Ich weiß nicht. Diese ganze Maskottchen-Sache ist irgendwann mal falsch abgedriftet, so ein bisschen. Ja. Wobei ich jetzt neulich auch gesehen hatte, dass selbst Fortuna Düsseldorf auch mal ein Maskottchen hatte.
Echt?
Ja, einen Löwen. Ja.
Aber schnell wieder abgeschafft, oder?
So schnell nicht, aber ist halt schon länger her jetzt insgesamt. Dadurch hat man das so ein bisschen auch komplett verdrängt. Und manche Vereine versuchen das jetzt so ein bisschen auszulagern, dass das dann eher das Kids-Club-Maskottchen ist.
St. Pauli so zum Beispiel, glaube ich, ne?
Nee,
St. Pauli. Die haben ja kein richtiges Maskottchen, aber die haben auch manchmal irgendwie so einen Typen, der dort in einem Kostüm rumspringt. Und ich glaube, der gehört zu dem...
Zu den Rabauken?
Ja.
Okay. Das weiß ich gar nicht.
Oder ist er einfach nur irgendein normaler Typ,
der im Kostüm... ein ganz normaler St. Pauli-Fan. Ja,
auch möglich.
Das ist die wahrscheinlichere Variante. Das ist die wahrscheinlichere Variante, ja.
Ja, aber dann nach dem Spiel, die Tore zu dieser eben alten Stehtribüne, die waren einfach offen, da konnte man einfach nochmal reingehen und konnte praktisch den Blick auf die gegenüberliegende Seite des Stadions haben, aus dieser Tribüne. Das war auch mal schön. Und ja, dann auf dem Rückweg vom Stadion zur Straßenbahnhaltestelle, da ist das dann eben passiert mit, dass wir wirklich eine Sekunde diese Straßenbahn verpasst haben, weil diese Ampel an der Straße, wo halt wirklich nichts los war, einfach nicht grün geworden ist. Und damit war dann auch klar, hinter uns kamen halt die Fanmassen dann gerade vom Spiel. Und damit war dann klar, okay, wir müssen jetzt...
Du hättest einfach mit rübergehen müssen.
Nee. Doch. Ja, die Ampel war ja rot.
Da war keine Menschensicherheit.
Ja, aber die Ampel war rot.
Ja, aber die Straßenbahn stand doch da. Die stand ja, doch schon da.
Ja, die Ampel war halt rot.
Und ich stand da auch schon an der Straßenbahn. So, ich bin ja auch schon rübergegangen.
Es gibt Ausnahmesituationen, denen Regelbrüche gerechtfertigt sind.
Zum Beispiel, wenn die nächste Straßenbahn erst in 20 Minuten kommt, die man dann wahrscheinlich gar nicht nehmen kann, weil einfach mittlerweile zu viele Leute aus dem Stadion nachgerückt sind.
Nee, wenn man da so anfängt, dann nehmen die Ausnahmen überhand.
Oh, Gigi, das war echt, da war es wieder kurz davor. Da war es ja wirklich wieder kurz davor, wo ich gedacht habe, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Ne?
Aber wir haben ja eine Lösung gefunden und dann waren wir auch nur minimal später.
Ja, glücklicherweise.
Ja, in der Straßenbahn wurde dann auch weiter gesungen.
Hm.
Was ich ganz lustig finde, wir haben ja eine Feindschaft mit sehr vielen Vereinen gefühlt, weil die, nach dem Scheiß kam ständig was anderes. Aber die haben unter anderem eine Feindschaft mit Rot-Weiß Essen.
Ja.
Und dadurch habe ich sehr häufig gehört, Scheiß RWE. Und das habe ich ja schon mal gehört in anderem Kontext, in Lützerath zum Beispiel und bei Fridays for Future.
Ja.
Das ist lustig, dass man denselben Schrei praktisch in so verschiedenen Kontexten hört. Auch bei SGS Essen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auch SGS sponsern oder ob einfach das noch das Sponsoring da ist, weil sie Rot-Weiß-Essen sponsern. Mhm. Aber auch da war das RWE, also das RWE, der Konzern-RWE-Logo, war auch im Stadion, was auch so ein Dealbreaker wäre. Ich könnte mir nicht jedes Wochenende 90 Minuten auf dieses RWE-Logo starren. Mhm. Das würde nicht gehen. Das wäre ein Ausschlusskriterium auf jeden Fall. Ja.
Das wäre so ähnlich, wie wenn heute bei KFC Uerdingen und KFC der Sponsor.
Oh, stimmt. Ja, ja, das wäre gar nicht aufgefallen.
Und das Maskottchen wäre ein Hähnchen.
Ja.
Welches zur Halbzeit geköpft wird.
Das hätte wieder was.
Ich wollte gerade sagen, das würde dir wahrscheinlich
aber
gefallen. Ja.
Ja. Nee, aber auch das wäre natürlich als Sponsor ein Ausschlusskriterium. Ja.
Ja, und morgen geht's wieder nach Zürich.
Mhm.
Und du hast richtig Bock gefühlt.
Das ist gar nicht das Ding, dass ich keinen Bock habe auf die Vorlesung oder zurück nach Zürich zu gehen, aber ich habe halt keinen Bock, wieder eine Woche allein zu sein.
Mhm.
Aber Wochenende bin ich ja wieder da.
Mhm.
Mhm. Und ich habe ja jetzt mal praktisch ausprobiert, Donnerstag nach dem letzten Tutorium noch zu fahren. Dann bin ich zwar sehr spät Donnerstag erst da, aber Freitag habe ich ja nur noch 2 Stunden Vorlesung, die ich auch genauso gut online einfach schauen kann. Vielleicht mache ich das auch ein bisschen öfter jetzt, dann habe ich etwas mehr Zeit zu Hause.
Was ist so das, wenn du nach Hause kommst, worauf du dich am meisten freust?
Schon nur mit euch zu sprechen. Wie gesagt, wir haben da ja schon oft in anderen Folgen drüber gesprochen, aber es ist schon nicht ungewöhnlich, einfach dadurch, dass die ganzen Aufgaben so viel Zeit einnehmen und dass Uni, wie gesagt, überhaupt nicht mein Setting ist, weil eben 300 Menschen in einem Hörsaal, in den Pausen ist es eigentlich, muss man rausgehen, weil es zu laut ist und man ist nicht also wirklich in der Lage, praktisch zu interagieren, sondern ist eher mit Überleben beschäftigt so und dadurch spricht man eigentlich den ganzen Tag wirklich selten mitdeuten. Wenn dann mal explizit mit einer einzelnen Person oder zwei oder maximal drei oder vier, mit denen man sich zusammensetzt. Aber das muss man halt auch erstmal bewusst machen. Und in der Schule war es halt immer so, da hat man ein Klassenzimmer von 20 Personen, da hat man immer miteinander gesprochen, weil es waren 20 Personen, das ist gut machbar. Mhm. Und das ist auch nicht so laut und nicht so unpersönlich. Aber dieses Format Hörsaal ist echt überhaupt nicht meins. Mhm. Und dadurch passiert es halt echt wirklich oft, dass man tagelang nicht so richtig spricht und selbst wenn dann halt keine so echten Gespräche hat eigentlich, sondern ja, halt nur man grüßt sich oder so. Und ja, das verkümmert das Gehirn, wenn man nur vor Aufgabenzetteln sitzt und nicht über die Dinge spricht, die einen so beschäftigen. Und das ist dann halt immer sehr schön, wenn ich wieder zu Hause ankomme und mit euch sprechen kann, wenn dann podcasten können, wenn ich, ja, es ist einfach völlig, es ist in Zürich ist noch aktuell noch nicht mein Zuhause, weil ich dort halt alleine bin. Das ist wie, als würde ich halt ein bisschen im Hotel übernachten so und dann Wochenende ist halt schon wieder zu Hause. So.
Hm.
Ja. Darauf freue ich mich immer. Aber auch dieses Wochenende war, ich war jetzt dieses Wochenende jetzt gar nicht zu Hause. Ich bin zwar in Kassel ausgestiegen, aber bin ja nicht mehr nach Hause gekommen, sondern habe bei einer Freundin übernachtet und bin dann ganz früh morgens wieder von Kassel dann nach Essen gefahren, sodass ich war gar nicht zu Hause und ich fahre morgen wieder nach Zürich. Aber das war auch, dieses Wochenende war pure Erholung. Es war auch echt das ist jetzt das dritte Semester, im ersten und im zweiten Semester habe ich mir kein einziges Wochenende genommen, an dem ich nicht gelernt habe. Mhm. Das geht jetzt im dritten Semester ab und zu mal, das ist schön. Und es war sehr, sehr, sehr erholend. Also ich weiß, dass ich jetzt erstmal mit Kraft zumindest in die Woche starte.
Schön.
Ja.
Das ist wirklich schön zu hören bei all dem, bei all dem Trubel und bei all dem der Kurzfristigkeit der Entscheidungen, die dann auch immer mal zu treffen sind, wegen Impfung und hast du nicht gesehen. Und all dem, was da dranhängt. Ja, ich habe jetzt die ganzen Bücher mit dir hergeschleppt, die du halt nachher noch signieren musst. Ja. Dann schleppe ich sie wieder mit zurück. Widmungen musst du noch einige geben, damit die Mami das dann am Montag verschicken kann. Ja, ja, ist schon irgendwie auch sehr skurril. Ja. Sehr skurril.
Und du musst sehr viel Schmutzwäsche von mir mitnehmen.
Hab ich schon gesehen.
Der ganze halbe Rucksack war voll damit.
Hm. Aber unterm Strich tauschen wir ja. Du nimmst ja auch sehr viel Wäsche wieder mit. Also von daher dürfte mein Rucksack nicht viel voller werden. Ja. Hoffe ich zumindest. Ja. Wir werden es sehen. Ja, ich glaube, das hat ganz gut getan und war auch wichtig, mal die Rübe frei zu kriegen. Mhm. Waren fürchterlich turbulente Wochen jetzt. Werden fürchterlich turbulente Wochen, Monate. aber ich denke, das ist insbesondere für dich wichtig, dass du da so ein bisschen immer mal, ja, ich will nicht sagen auf die Bremse trittst, aber mal so einen Schritt zurücktrittst und gegebenenfalls eher mal für einen ruhigen Gedanken nutzt. Wo steht alles so innerhalb der Pläne, ohne es aus der sich sehr, sehr schnell bewegenden Erlebnisbahn.
Ja, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, so schlecht steht es um die Pläne gar nicht. Hat es viele, also es, ja, vieles läuft doch eigentlich im Großen und Ganzen, so wie ich es mir vorstelle, bei unseren Plänen. Bei sonst bei eigentlich nichts, aber
ja,
bei unseren Plänen.
Das meinte ich. Das eine wird ja von dem anderen nicht gerade gering beeinflusst. Ja. Du hattest, glaube ich, in den letzten Wochen nochmal einen sehr, 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 sehr harten Cut-Moment, als in den USA die Geschütze aufgefahren wurden gegen Autistinnen und Autisten. Ja. Insbesondere weil Großmaster RFK nun auch eine der Ursachen gefunden hat, nämlich Paracetamol.
Ja,
also das diesen ja. Irrsinn behauptet ja. insgesamt. Ja. Du hattest dich da sehr schnell, sehr intensiv, beziehungsweise nicht nur dann damit beschäftigt, sondern Ursachen und alle möglichen Mythen haben dich ja in den letzten Monaten und Jahren schon immer so ein bisschen beschäftigt. Magst du dazu vielleicht so ein bisschen mal kurz umreißen, warum ist das Unsinn?
Ja, also ehrlich gesagt, ich will euch jetzt nicht erklären, dass Paracetamol keinen Autismus verursacht. Da fühle ich mich ein bisschen lächerlich. Also, ja, ich weiß nicht. Das ist nicht das, was ich unter Wissenschaftskommunikation verstehe, zurückzugehen zu, die Erde ist keine Scheibe. Aber was ich viel wichtiger, also Paracetamol verursacht keinen Autismus, um das mal klarzustellen. Das ist völliger Quatsch. Das ist eine neue Auflage von den Es ist dasselbe Muster, das man früher mit den Kühlschrankmüttern gefahren hat, die durch ihre kaltherzige Erziehung schuld sein an Autismus. Das sind jetzt die Schwangeren, die Schmerzmittel einnehmen. Das ist einfach eine ganz plumpe, ganz, ganz alte und plumpe Erzählung in neuen Gewändern. Aber was viel wichtiger ist, mache mir schon seit einigen Monaten Sorgen, weil diese Paracetamol Bekanntgabe, in Anführungszeichen, folgte ja darauf, dass sie schon einige Wochen vorher angekündigt haben, im September die Antwort auf die Frage der Ursachen Autismus zu haben. Das ist ja auch wissenschaftlich sehr seriös zu sagen. Ja, im September wissen wir es definitiv, da haben wir die Antwort.
Du musst dich halt einfach mal mehr anstrengen.
Ja, genau. Dann
könntest du das auch. Ja. Ja. Ihr forscht und forscht und forscht und die sagen einfach mal, alles klar, wir forschen jetzt los und
im September wissen wir das Ergebnis. Ja. dadurch kann man sich ja schon mal denken, so wie viel Wert dahinter steckt. Aber mir hat sehr davor gegraut, was sie wohl ausgraben, so was das Narrativ ist. Und alleine, dass sie dann eben begonnen haben, den Menschen vorzutäuschen, okay, wir haben jetzt ein Problem und die Regierung macht sich jetzt dran, wir beschäftigen uns damit, was ist die Antwort darauf und dann sagen wir euch, was die Antwort ist, so. Das war ein ganz, ganz, ganz ungutes Gefühl, das ich dort hatte. Und am Ende war es auch fast egal, was sie jetzt genau als Antwort ausgraben. Ich war schon spekuliert, was es sein könnte, ob sie auf die Nummer gehen, dass sie sagen, also dass sie tatsächlich Umwelteinflüsse oder Erziehung machen oder ob sie tatsächlich bewusst die genetische Variante tatsächlich nehmen, also so wie es eigentlich ist, um rechtfertigen zu können, zum Beispiel diese pränatalen Tests zu entwickeln. Da war ich mir nicht sicher, auf welches Narrativ sie einschlagen. Und ja, dass sie dann Paracetamol ausgegraben haben, ist nicht ganz unplausibel in dem Sinne. Also es ist unplausibel, aber es ist nicht ganz unplausibel, warum sie das machen. Es gab tatsächlich Studien, die sich mit diesen möglichen Zusammenhang untersucht haben. Das heißt, man kann an irgendwas anknüpfen, was den Menschen vielleicht schon mal ein Begriff ist oder wo sie was zu finden, wenn sie es googeln so. Die große Mehrheit und die umfangreichsten und qualitativsten Studien zu diesem Thema kamen ganz klar zu dem Ergebnis, der Zusammenhang ist so, also die Korrelation ist so gering, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich keinen realen Zusammenhang gibt. Aber nichtsdestotrotz war dort etwas, woran man anknüpfen konnte irgendwie. Und zugleich ist es natürlich super, dass das ein Schmerzmittel ist, das Schwangere einnehmen, vor allem Frauen. Das knüpft wieder super an diesen Klassiker an, dass man eigentlich für alles, ja, wenn man, dass man letztlich Frauen die Schuld gibt für Autismus. Das hat man gemacht zu einem Zeitpunkt, wo man ja wirklich nicht wusste, was die Ursache für Autismus ist. Und heute weiß man es, aber nichtsdestotrotz war auch klar, dass das natürlich sehr gut in die misogyne Ideologie passt, des Trump-Regimes. Also dass dort Ableismus und Antifeminismus wieder sehr Hand in Hand gingen. Was aber, glaube ich, das Hauptproblem war und wichtiger als ob, was sie jetzt ausgraben, Paracetamolimpfungen, schlechte Erziehung, was auch immer, ist, dass die Richtigstellungen, die es dann gab seitens der Medien und auch auf Social Media, die haben sich alle auf das beschränkt, was ich am Anfang gesagt habe, auf das, ja, das stimmt nicht. So, also
Nein, nein, sie haben erstmal im Titel oben die Frage aufgeworfen, ob es stimmt.
Das ist dann noch eine Stufe drunter. Ja. So. Ja, wenn man da fragt, ist da was dran oder so. Aber
genau, ja.
Selbst das Beste, was man in der Regel gefunden hat, ist ein, ja, für diesen Zusammenhang gibt es keine Beweise. So. Was halt wirklich, also dass sie es überhaupt geschafft haben, dass wir darüber sprechen, das ist schon wieder so, oh. Aber niemand oder wirklich kaum ein großes Medium hat das in den Zusammenhang eingeordnet, das ist ein faschistisches Regime, das diese Informationen preisgibt, was wollen die damit machen? So, also übernehmen doch bitte nicht, man muss ja wirklich mal ganz klar einordnen, das, was vom Trump-Regime kommt, ist mittlerweile, sind Mitteilungen vom Weißen Haus so einzuordnen wie Mitteilungen vom Putin oder aus dem Iran oder sonst was. Das sind keine Mitteilungen, die wir weitergeben, weil sie einen Informationsgehalt haben, sondern wir müssen wissen, dahinter steckt ein faschistisches Regime und wir müssen einordnen, was bezweckt dieses Regime damit, diese Meldungen rauszugeben. Und das hat niemand gemacht. Niemand. Niemand ist auf die Idee gekommen, dass es offensichtlich darum geht, dass die Menschen, wenn sie Autismus hören, nicht mehr an Menschen denken sollen, sondern an ein Problem, für das sie ja jetzt eine Lösung gefunden haben. Und es wird nicht die letzte Lösung sein, weil sie können ja Paracetamol einschränken, die Verschreibung von Paracetamol, und man wird dann in 9 Monaten sehen, es gibt gar keinen Effekt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann doch noch auf das Narrativ umschwenken, dass sie sagen, ja gut, es ist genetisch veranlagt und wir müssen jetzt was dafür tun, dass das, um dort diese Zahlen runterzukommen. Also, das kann sehr schnell in ganz, ganz düstere Ecken gehen mit Zwangssterilisationen oder sonst was. Also ich weiß nicht, was dort alles noch kommt, aber ich weiß, dass das ein, also wenn ich ein faschistisches Regime wäre und ich möchte Autismus auslöschen, dann wäre das genauso, wie ich vorgehen würde. Ich würde mit so einem Narrativ kommen, würde ganz, ganz groß ankündigen, so, wir finden jetzt die Ursache dafür, würde dann diese Ankündigung rausbringen und hätte dadurch mal erzeugt, dass selbst wenn die Menschen mir das nicht glauben, dass ich eigentlich so weit schon in ihrem Kopf bin, dass sie nicht mehr hinterfragen, dass es ja schon ein Problem gibt, das zu lösen ist. Und ich meine, wenn es vielleicht nicht die richtige Lösung ist, dann brauchen wir vielleicht eine andere Lösung. So. Also das ist das, was mir an dieser Paracetamol-Geschichte so viele Sorgen gemacht hat.
Glaubst du denn, Probleme erzeugen, wo keine sind, ist ein Merkmal von schlechten Regierungen oder auch von faschistischen Regierung?
Offensichtlich. Also das ist, ich würde sagen, allein ein Erfahrungswert, den man sehr einfach sammeln kann, wenn man anguckt, was passiert. Und zwar sowohl von faschistischen Regierungen als auch von einfach schlechten Regierungen. Also ich finde es, ich meine, wenn man Reaktionen und Maßnahmen sind ja immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Menschen sind bereit, sehr radikale Maßnahmen hinzunehmen, wenn es verhältnismäßig ist, weil es ein sehr großes Problem gibt, das diese radikalen Maßnahmen erfordert. Das ist nicht Faschismus, sondern das ist normal so. Das ist bei mir auch so. Ja, auch ich war bereit zu sagen, wir verbieten Menschen vor die Haustür zu gehen und wir verbieten Menschen, bei ihren kranken Angehörigen im Krankenhaus zu sein. Wir verbieten Menschen, einkaufen zu gehen, um Zehntausende Todesfälle zu verhindern, weil es ein sehr, sehr großes Problem gibt. Also Menschen sind bereit, radikale Maßnahmen mitzutragen, wenn sie ein dem verhältnismäßiges Problem lösen. Und so sollten wir auch alle denken, prinzipiell. Und wenn man den Menschen eben weismacht, dass es ein sehr, sehr, sehr großes Problem gibt, dann kann man das sehr gut missbrauchen und kann Maßnahmen plötzlich durchsetzen, die grausam und drakonisch sind, aber den Menschen weismachen, es ist halt leider nötig. Und dieses, das ist ein Merkmal faschistischer Politik, definitiv. So mit genau diesem Narrativ wurde auch die Ermordung von Behinderten im Nationalsozialismus gerechtfertigt. Dass es keine Wahl gibt, dass es ein unschönes Übel ist, das, worüber wir alle nicht gerne sprechen, aber was halt leider nun mal getan werden muss, so. Und ohne diese beiden Dinge direkt zu vergleichen, aber diese eine Parallele gibt es nun mal, das ist ein Muster, das sich nicht nur in faschistischen Regierungen wiederfindet, das ist eines dieser Dinge, die ein Kontinuum bilden zwischen faschistischen Regierungen und dem, was wir auch in Demokratien haben. Migrationspolitik unserer Bundesregierung. Auch dort wird den Menschen erzählt, es gäbe ein riesiges Problem. Und weil die Menschen glauben, es gäbe ein riesiges Problem, sind sie bereit, Maßnahmen durchzuführen, die völlig unverhältnismäßig sind, und das so hinzunehmen. Das wären sie ja sicherlich nicht, also Menschen würden ja nicht den Tod von 10.000 Menschen im Mittelmeer hinnehmen, Menschen würden nicht den Bruch von internationalem Recht an unseren Außengrenzen hinnehmen, Menschen würden nicht Lärmfolter und Schüsse und illegale Pushbacks und die Bezahlung von irgendwelchen libyschen und tunesischen Milizen, die dort Geflüchtete vergewaltigen und versklaven und in die Wüste schicken und sonst was, das nehmen die Menschen auch hin als, ja, notwendiges Übel, weil es ist halt ein sehr großes Problem und das müssen wir halt irgendwie lösen und wir sind ja hier überfordert und außerdem hält das unsere Demokratie auch nicht aus und wenn wir das nicht machen, dann gewinnt ja die AfD so. Also das ist auch, man redet den Menschen ein, es gäbe ein extrem, extrem, extrem großes Problem und im Vergleich zu so einem großen Problem, das hier unsere ganze Zivilisation eigentlich in Frage stellt, ja, da sind natürlich auch radikale Maßnahmen dann gerechtfertigt, weil sie verhältnismäßig sind.
Während die wirklich großen Probleme,
richtig,
die wirklich radikale Maßnahmen erfolgen müssten, nicht angegangen werden.
Richtig, da sind dann erscheinen...
Das ist der Clusterfuck, ja, überhaupt.
Ja.
Es ist.
Ja, das ist ja auch genau mit diesem Gedanken. Genau mit diesem Gedanken erzähle ich Menschen etwas oder kläre ich Menschen auf über die Klimakatastrophe, weil ich prinzipiell schon glaube, dass. Ich weiß nicht, vielleicht schätze ich Menschen auch zu rational ein, aber ich glaube schon prinzipiell an dieses Muster, dass wenn Menschen verstehen, etwas ist unbedingt notwendig, dass sie einen Sinn von Verhältnismäßigkeit haben und dass sie auch bereit sind, Dinge hinzunehmen, die sie sonst nicht hinnehmen würden, wenn sie verstehen, es ist eine Ausnahmesituation.
Ich glaube aber auch, dass sich die Wahrscheinlichkeit dessen, dass ich dir diesen Inhalt auch zu 100% glaube, weil ich habe da auch schon andere Sachen gelesen, wenn ich eben, aber ich habe nämlich mal in dieses Internet geguckt und da standen andere Sachen zum Teil drin insgesamt. Also gar nicht mit CO2 ist nämlich eigentlich überhaupt nichts Schlechtes.
Ja, ich meine, es ist, man findet, also guck mal, ich habe ja das Gefühl, dass es vielleicht auch ein bisschen dieses, wie habe ich das genannt? Ich glaube, dass Menschen auch dann gerne das glauben, praktisch, was sie glauben wollen. Weil in dem einen Beispiel Migrationspolitik, ist es ja so, Menschen sind bereit, etwas hinzunehmen, was ihnen selbst aber nicht passiert, sondern sind bereit, praktisch die grausamen Bilder, von denen ja häufig die Rede ist, die man lernen muss zu ertragen, so, die sind sie bereit dann zu ertragen, weil sie es ja selber eigentlich nicht ertragen müssen. Sie müssen nur die grausamen Bilder ertragen, die an den Grenzen entstehen. So.
Was ja schon Opfer genug ist.
Natürlich.
Für das Allgemeinwohl ertrage ich.
Genau, das müssen wir für das Allgemeinwohl, müssen wir das ertragen. Während wir in dem anderen Beispiel, das ich genannt habe, wo tatsächlich radikale Maßnahmen erforderlich werden, da müssten wir ja wirklich selber was ertragen. So. Das ist ja schon nochmal was anderes. Deswegen.
Und es müsste jemand mitgeben erstmal, der die Eier hat, den Leuten mitzuteilen, dass dem so ist.
Deswegen sind die Leute halt vielleicht eher bereit zu glauben, dass Migration eine Ausnahmesituation darstellen würde, die sie nicht darstellt, als zu glauben, dass die Klimakatastrophe eine Ausnahmesituation darstellt, die sie definitiv darstellt.
Mir fehlt bei dieser ganzen Diskussion immer, und das ist am auffälligsten natürlich bei der CDU, gefolgt von der FDP, wenn es dann um dieses Thema für unseren Wohlstand, für die Erhaltung unseres Wohlstands, also diese Wohlstand, Wohlstandsängste, die dort geschürt werden, wo jeder auch immer denkt, ja, okay, da geht es ja auch um meinen Wohlstand.
Ja.
Aber um den Wohlstand geht es nicht. Es geht um den Wohlstand von sehr, 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 sehr wenigen Menschen. Und selbst von denen, die dann denken, die jetzt das hören und denken, naja, aber ich gehöre schon zu diesen sehr, sehr, nein, auch du gehörst nicht zu diesen sehr, sehr, sehr wenigen Menschen, die von diesem System, so wie es läuft, profitieren.
Ja, die Welt wäre anders, wenn Menschen eine intuitive Vorstellung des Unterschieds zwischen einer Million und einer Milliarde hätten. Das ist eines der Dinge.
Ich finde dieses eine, diese eine Grafik, die du mir mal gezeigt hast, die ist sehr, die ist sehr gut.
Reichtum maßstabsgetreu.
Ja, genau. Ja. Die fand ich unglaublich gut gemacht. Also die hat, die fand ich nochmal gut. Aber ich habe auch von ganz vielen, denen ich dir gezeigt habe, die gesagt, ui, das ist wirklich gut. Die sollte man vielleicht auch jetzt in den Show Notes nochmal mit.
Verlinke ich, ja.
Die sind wirklich, und die sollte man eigentlich überall verteilen, weil das, glaube ich, wenn das viel mehr verstehen würden, um wessen Wohlstand es hier geht, dann wären wir einen großen Schritt weiter.
Ja, das ist echt sehr beeindruckend, weil man sieht dort praktisch, dass das gesamte Geld, das ein gut verdienender Arzt oder Anwalt oder so in seinem gesamten Leben jemals verdienen wird, alles, jeden Euro, den er jemals verdienen wird, als ja einen sehr, sehr kleinen Block, ein paar Pixel groß und dann maßstabsgetreu dazu den Reichtum einiger Superreiche und man kann Stunden scrollen. Stundenlang kann man scrollen, man kommt nicht zu einem Ende. Und während man scrollt, kommen halt immer wieder so ein paar coole ja, also eigentlich sehr nicht coole, sondern sehr erschreckende, aber augenöffnende Statistiken, wo es eben um anderen, so, wo es eben darum geht, was könnte man mit dem Geld alles machen. Und mit einem wirklich absoluten Bruchteil davon könnte man einfach mal so Malaria ausrotten, einer der tödlichsten Erkrankungen überhaupt. Und das wird dann alles so
ins Verhältnis gesetzt,
was man eigentlich machen könnte mit dem Geld. Und am Ende stehen all diese Maßnahmen kombiniert und diese Maßnahmen würden wirklich, es wäre eine ganz andere Menschheit. Also es würde uns in eine Zukunft katapultieren, die wirklich wie eine Utopie wirkt. Und dann heißt es ja, das alles könnte man umsetzen. Und dennoch wären alle Personen, deren Reichtum hier aufgeführt werden, wird immer noch Milliardäre. Mhm. Und es ist eine sehr frustrierende Grafik, aber sie verändert wirklich den Blick auf einiges. Die sollten mehr Menschen sehen, auf jeden Fall.
Ja, ja, fand ich auch. Fand ich auch.
Aber ja, darüber sind wir ja gekommen, dass was die Regierung in den USA gerade versucht, ist eben den Menschen weiszumachen, dass AutistInnen ein solches Problem sind. Dass halt unschöne Maßnahmen vielleicht erfordert. Und damit machen sie die Menschen, bereiten sie die Menschen darauf vor und machen sie die Menschen bereit dafür, zu glauben, ohne uns wäre es eigentlich besser. Und wenn die Menschen das dann glauben, wenn das in den Köpfen der Menschen angekommen ist, dann sind sie auch bereit, alles mitzumachen, mehr oder weniger, was dann kommt.
Hm.
Das ist das, was ich in dieser Paracetamol-Geschichte erkenne. Und das erkennen anscheinend aber nicht so viele. Oder zumindest nicht die, deren Job es eigentlich wäre.
Gut, es ist ja insgesamt so, wenn man sich, es ist so wie du sagst, wie gehen die Medien mit Informationen um die, ja, es ist der Präsident der Vereinigten Staaten, aber ja, was zur Hölle geht da drüben ab? Also das muss ja irgendwo auch mal, das ist ja eigentlich die Arbeit, die ich erwarten würde, aber da passiert zu wenig irgendwie und das zieht sich aber ja auch insgesamt so durch, auch in deinem Umfeld wird das, also jetzt nicht in deinem direkten persönlichen Umfeld, sondern insgesamt so, wenn du mit den Menschen sprichst. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele diesen Weg, den die USA dort eingeschlagen hat, noch nicht für voll nehmen. Das, was das auch und zusätzlich auch nochmal immer etwas ist, wo die denken, hey, das ist ja USA. So, welche massiven Auswirkungen das haben wird, jetzt schon, und auch haben kann, wenn es nicht gelingt, dort grundsätzlich so eine Art, ich sag mal, so eine Art globale Demokratie-Reißleine zu ziehen oder sowas, dann wird das sehr, 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 sehr fürchterlich werden. Und sehr, sehr gewaltvoll.
Wenn die Menschen in den USA, und das können nur die Menschen in den USA sein, das nicht persönlich, im Notfall auch mit Gewalt stoppen jetzt und ihre Demokratie auf der Straße verteidigen, dann ist das ein Umkehrpunkt in der Menschheitsgeschichte, was in den USA gerade passiert.
Hm. Mit ein bisschen Glück ist die Klimakrise schneller.
Das ist kein, wer ist schneller, das ist ein,
das weiß
es wird
ich
ein, es wird sich in die Hände spielen. Es wird ein, das ist ja, ja nochmal so ein ganz anderes Ding. Ich habe ja, habe ich auf Instagram auch ein kurzes Reel mal zu gemacht, als ich vor einigen Wochen hat eine Freundin mich eingeladen, ins Kino zu Kein Land für Niemand, Abschottung eines Einwanderungslandes. Das ist ein Kinofilm, der eben die Verbrechen des europäischen Grenzregimes dokumentiert, richtig vor Ort, auch bei so Seenotrettungsmissionen dabei ist und gleichzeitig aber auch die Täter aus der deutschen Politik einfach zu Wort kommen lässt in ihren sadistischen Aussagen und die auch dokumentiert. Und was in dem Film selbst nicht erwähnt wird, aber was mich dann tagelang nicht losgelassen hat, dass im Jahr 2100 durch die Klimakrise, wie sie bis dahin sich weiterentwickelt haben wird, werden ungefähr 2 Milliarden Menschen auf der Flucht sein. Also ein Fünftel der Weltbevölkerung. Ein Fünftel der Weltbevölkerung 2100 werden Flüchtende sein. Und wenn man das mal vergleicht mit der Zahl, die es aktuell ist, also dann werden wir alle wissen, was Überforderung ist. Von daher, ich glaube nicht, dass irgendwas schneller ist als das andere, sondern ich glaube, es ist eine richtige Polykrise.
Wie kriegen wir diesen Podcast denn jetzt positiv beendet? Jetzt haben wir uns so richtig schön, weißt du, jetzt liegt wieder einer so, irgendjemand liegt jetzt im Bett, hat sich diesen Podcast angehört, weil er gedacht hat, ach, gestern hatten sie so gute Laune und ja, heute wollen sie über Fußball sprechen, das ist ungefährlich. Gestern noch vorgenommen, wir wollen nicht so über das Negative sprechen.
Ja,
es ist ein wichtiges Thema und es haben vor allem, und deswegen hatte ich es angesprochen, es haben halt sehr viele nach deinem, du hast ja dort recht ausführlich auch im Blog was veröffentlicht und es kam halt schon auf sehr, sehr vielen Kanälen zu Fragen, die ich nicht für dich beantworten kann und die du einfach nicht geschafft hast zu beantworten. Deswegen war es mir nochmal wichtig, dass du da zumindest nochmal was zu sagst. Und für die nächsten Themen würde ich die Fragen vielleicht etwas konkreter vorbereiten. Dann kann man die hier mal so ein bisschen mit abfrühstücken.
Nein, also wir kriegen den Bogen ganz einfach darüber, dass wir uns das ja nicht einfach mit anschauen, sondern dass ich würde
und auch heute wir haben noch nichts mitbekommen, ne, weil wir den ganzen Tag wirklich in Action waren, aber es las sich ja so, dass zumindest die Anzahl an oder die Dimension des Protests in den USA nicht stagniert, sagen wir es mal so, was ich als gute Nachricht tatsächlich irgendwo auch ein bisschen sehe. Ich brauche nicht viel momentan. Ja, machen wir Schluss für heute. War eine lange Nacht oder wird eine lange Nacht? Wir werden noch ein bisschen arbeiten jetzt wahrscheinlich, ne?
Ein bisschen was werden wir noch machen müssen. Es steht echt einiges an nächste Woche.
Dann machen wir Schluss.